Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte hier an dieser Stelle keine reguläre Werbung einsprechen, sondern einen Hinweis leisten. Und zwar produzieren wir ja nicht nur Uncovered, nicht nur ProSieben das Thema. Nein, wir produzieren auch für den RBB. Und da 98% unserer Firmenmitarbeitenden Berliner sind, aus dem Osten und aus dem Westen, bedeutet uns das ausgesprochen viel, ein Programm für den RBB zu machen. Das Programm heißt Schattenwelten und wird von meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen Anja Buwert und Julius Geiler gemacht. Julius Geiler, ein Star-Reporter des Tagesspiegels. Anja Buwert, der Mastermind hinter Uncovered. Und vielen ProSieben das Thema, haben eine Sendung gemacht, die eben in Berlin spielt und sich investigativ mit dieser Stadt auseinandersetzt. Und jetzt möchte ich eine besondere Empfehlung für die Folge Tod im Kanal aussprechen. Warum starb Pape? Denn im Dezember 2020 machte ein Stand-Up-Paddler in einem Kanal in Berlin-Kreuzberg einen grausamen Fund. Mitten im Szeneviertel treibt unter einer Brücke eine Leiche. Es handelt sich dabei um Pape Diop. Der 47-jährige Senegalese war ein paar Wochen zuvor plötzlich verschwunden. Ausgehend von Pape Diops letztem Abend mit seinen Freunden entwickelt sich eine detaillierte Spurensuche, die Rekonstruktion eines widersprüchlichen Lebens und der Realität der westafrikanischen Community rund um den Görlitzer Park. Also es ist ein True-Crime-Fall, der politisch brisant ist und ich kann jedem wirklich und jeder natürlich auch empfehlen, diese Folge zu gucken und natürlich auch die beiden anderen Folgen. Dose gegen Goliath, Killt Kommerz Kunst, da geht es um Graffiti und wie Graffiti benutzt wird, um in Berlin, sagen wir mal, Mieterhöhung zu rechtfertigen, ganz salopp formuliert, und braune Netze, wie Rechtsradikale lokal mitmischen. Da wurde intensivst in Cottbus recherchiert und wie dort braune Netzwerke tatsächlich auch viel Kohle verdienen mit dem, was sie tun. Also, Schattenwelten in der ARD-Mediathek oder auf dem RBB zu ganz unchristlichen Uhrzeiten.
Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus Sommerfolgen.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir fangen direkt an mit dem Podcast. Ich stehe hier an einem Gartentor, einem rostigen Gartentor, und um mich herum sind ganz viele so schön gepflegte, ordentliche Gärten mit so auch ein paar Architekturalbträumen, die sich Leute hier so auf kleinstem Raum hingebaut haben an den Rand von Berlin. Und der Garten, auf den ich blicke, sieht eigentlich aus wie so eine Baugrube, die vergessen wurde, und dann fing sie an, die Natur, sich diese Baugrube zurückzuholen. Und vor mir steht ein Mann, ein junger Mann, der,
ich weiß nicht, ich habe ihn gerade im Telefon abgespeichert als Planfluencer, als Pflanzeninfluencer. Ja. Und er ist in den letzten Wochen eigentlich rasant, bist du, glaube ich, bei Instagram, hast du Follower eingesammelt mit deinem Content über Pflanzen.
Ja. Ja, kann man so sagen. Also innerhalb von 3 Monaten von 200 auf über 100.000. Ja.
Was krass ist.
Was, ja.
Was irgendwie auch meinem, ich war noch am Anfang, als du so, glaube ich, so ein paar Tausend hattest, war ich dabei und da war ich, da habe ich mir schon gedacht, so aus dem wird mal was. Das, die Leute lieben, werden lieben, wie du über Pflanzen und Insekten und heimische Pflanzen und Insekten
so
sprichst.
Das ist so krass. Ja, das ist, also es ist so wild einfach nur. Abstrakt, ja.
Und ich habe mir gedacht, ich möchte gerne, dass du Gast in meinem Sommer, meiner Sommeredition des Podcasts wirst, die das Motto hat, ernste Themen bei schönem Wetter.
Geil.
So, ich rede über den Tod, ich rede über Drogen, ich rede über Geld und ich will mit dir über Natur reden.
Sehr geil.
Ernst und aber auch fröhlich. Und die erste Frage, die ich dir stellen werde, ist eine Frage zu einer Verletzung, die ich an meinem linken Arm habe. Und ich frage mich, ob du erkennst, was das für eine Verletzung ist. Sie sieht eklig aus.
Sieht aus wie ein Pflanzengift, hier von Verbrennung von einer Giftpflanze.
Ja, richtig gut, richtig
es
nah dran.
Es gibt mehrere Pflanzen, die solche Verbrennung hervorrufen.
Ich gebe dir einen Tipp, sie ist nicht von hier,
ist
aber
sie
wohnt hier. Sie ist riesengroß.
Riesenbärenklau ist es dann, war. Ja.
Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben an Riesenbärenklau verbrannt auf der Suche nach meinem gestohlenen iPad, was ich geortet habe in einem Feld voller Riesenbärenklau. Ich habe mich gefragt, ob die wussten, dass das eine Pflanze ist, an die man nicht rankommen sollte. Aber ich finde tatsächlich wahnsinnig faszinierend, ich finde den wunderschön.
Ja, ich auch.
So, erzähl mir doch mal ein bisschen was über den Riesenbärenklau und den Hörerinnen und Hörern. Und wir gehen dabei mal in
Ja, wir gehen dabei mal rein. Also ehrlich gesagt, Riesenbärenklau stecke ich gar nicht so tief drin in der Materie, weil ich den hier nicht habe.
Und ist auch besser so, glaube ich. Ne?
Ist auch besser so. Also ich habe hier auch mega viele Giftpflanzen und davon auch die tödlichsten, also die giftigsten Pflanzen Mitteleuropas. Aber den Riesenbärenklau habe ich leider nicht. Ja, ich weiß aber, dass er als potenziell invasiv gilt, was ich natürlich nicht leiden kann. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ja? Also hier beginnt es quasi so richtig. Ja.
Das, also ich beschreibe mal noch mal ein bisschen, was man so sieht. Es ist wirklich immer noch, hier ist so Brandenburger Sand, sehe ich einen riesen Berg neben mir. Also diese sehr unfruchtbare Erde eigentlich, also die sich nicht eignet für schöne Sachen, außer so ächzende Kiefern. Aber hier ist, man sieht sehr viel Pflanzen. Man sieht, also ich glaube, der Nichtkenner würde sagen Gestrüpp.
Ja.
Ja, so Gestrüpp.
Das höre ich auch öfters.
Und, aber ist das, was ich hier gerade sehe, was so wild aussieht, ist das konzeptionell angebaut oder ist da steckt ein Prinzip hinter?
Da steckt ein Prinzip hinter und zwar, ich habe diesen ganzen Garten, den wir hier sehen, in 2x1 Felder eingeteilt und habe dann auf jedes dieser 2 Quadratmeter großen Felder eine Art angebaut, eingepflanzt, wie auch immer, um eine möglichst hohe Artenvielfalt zu generieren. Das hat hier deswegen auch eher so ein botanischer Gartenflair, meiner Meinung nach zumindest, weil ich habe hier keine Rasenfläche, wo ich mich mal hinlegen kann. Ich setze mich einfach auf den Boden, wenn ich Bock habe.
Ja.
Aber genau, das ist halt, und auch, weil das das ganze Setup ist ja quasi darauf ausgelegt, dass ich den Leuten so viele Pflanzen wie möglich auch zeigen kann. Und da hat es jetzt keinen Sinn gemacht, hier 100 Quadratmeter Rasenfläche anzubauen. Weil
das stimmt. Lustigerweise habe ich mir das, ich habe mir wirklich so eine Kleingartenanlage vorgestellt. Aber das ist, also kriegst du nicht hier so Auflagen, dass du das...
Nee, gar nicht.
So, weil Kleingartenanlagen müssen normalerweise also bitte Gurken, Kirschen, keine Musik nach 15 Uhr.
Ja.
Aber du kannst einfach machen, was du willst.
Ja, alles genau, aber ich kann machen, was ich will. Also ich kann mich hier austoben, zum Glück.
Warum?
Weil das ist keine...
Nee, nicht warum du das darfst, sondern warum hast du dich entschieden, diese Fläche so wild zu bepflanzen und nicht zu sagen, wie andere Jugendliche, ich rauche Rauschgift und fahre schnell mit dem Auto die B96 lang. Also so, warum das?
Ja, ich hatte Glück, also wie immer im Leben so Butterfly-Effekt, das war jetzt nicht so vorherzusehen, wie das alles funktioniert hat. Aber ich habe mich damals mit 14... habe ich Planet der Affen geguckt und fand es ultra interessant, wie der Orang-Utan dort dargestellt wurde und war dann der festen Überzeugung, ich muss am Finanzmarkt so viel Geld machen, dass ich den Orang-Utan bzw. die Palmölplantagen alle aufkaufe und renaturiere.
Mit 14?
Ja, ungefähr. Okay. Ja. Ich habe dann aber festgestellt, irgendwann im Laufe meiner, ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann mal angefangen, aber nie beendet und habe dort dann festgestellt so, ach du Heilige, die Krefeld-Studie habe ich gelesen, die Krefeld-Studie habe ich gelesen und mir ist mir aufgefallen so, unsere Natur sieht jetzt auch nicht so blendend aus, also mit einem Insektenflug, Massenrückgang von 75% in den letzten 27 Jahren und man merkt das ja auch, keine Schmetterlinge mehr oder kaum noch Schmetterlinge und so weiter und so fort und dachte dann so, okay, du musst irgendwas machen. Dann habe ich mir ein Buch bestellt und da waren alle möglichen Schmetterlingsarten drin und dann stand darunter immer, welche Pflanze die brauchen, weil Schmetterlinge haben ganz besondere Futterpflanzen, einige mehr, andere weniger. Und dann war ich so, okay, Robin, pass mal auf, du machst jetzt den Garten da so fit und legst richtig los und machst Genau. Machst, dann habe ich mir alle Pflanzen zusammengekauft, so, oh, der Schmetterling, ja, da und so weiter, ja.
Das ist, ich glaube, ganz wenige Menschen wissen, wie angepasst Insekten an, ja, die jeweiligen Pflanzen, nein, sind. Also nicht nur Schmetterlinge, sondern, nein, du hast auch für jede Biene, alles, hat ihr eigenes, ja, Blümchen für ihren Rüssel, ja, und für ja, ihre Beinchen, die da reinfassen. Ja. Und ich finde, das ist im Übrigen einer der Gründe, warum ich mich für so Insekten so interessiere, weil ich die so in ihrer Angepasstheit ich so auch, bizarr,
ja,
finde.
Ja, ich auch.
Und so schön.
Ja, ich auch.
So, auch wie sich Insekten fortpflanzen, finde ich, ja, auch ganz toll. Ja.
Auch diese dass jedes Insekt hat so seine eigene Superfähigkeit, nenne ich das immer. Mhm. Ja. Manche können unter Wasser rumschwimmen, manche, weil, also zum Beispiel Libellen finde ich immer so krass, ja, weil die leben 2-3 Jahre im Wasser als Raubtiere und kommen dann rausgekrabbelt und sind so vollkommen anders, sehen so vollkommen anders aus. Und das finde ich irgendwie krass, ja, wie vielseitig das Leben ist und wie divers diese Insektenvielfalt ist. Ja. Aber das gilt auch für Pflanzen und so weiter und so fort. Also, ja, sieht man ja hier, das ist ja alles.
Hast du in diesem Bereich, in dieser Pflanzen, hier in deinem kleinen, ich würde das einen Ausschnitt aus der Natur nennen.
Ja, kann man
sagen. Gibt es dann so Orte, wo du hingehst für verschiedene Stimmungen? Also du guckst dir deine Giftpflanzen an, wenn du sagst, das macht alles sowieso keinen Sinn mehr.
Ja.
Und gehst dann aber zum Raps. Hast du Raps hier?
Nee.
Ja,
nee.
Raps mögen wir, glaube ich, auch nicht richtig. Aber du gehst dann, oder ist es so, dass du den Garten als Ganzes immer wahrnimmst und immer hier bist und der hilft dir und der macht irgendwas?
Ja, ich zeig dir mal meine Lieblingsecke.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus eigentlich.
muss aber dazu sagen, also ich genieße es einfach nur hier zu sein, ja?
Ja.
Ein Schachbrettfalter. Da sieht man ihn rumflattern.
Ja, schön.
Hast du gesehen? Schöne Ding. Für die Zuhörer, Schachbrettfalter ist ein schwarz-weiß gemusterter Falter. Sieht aus wie ein Schachbrett, daher auch der Name Schachbrettfalter.
Was ist seine Superfähigkeit?
Seine Superfähigkeit ist einfach nur cool auszusehen, ehrlich gesagt. Der ernährt sich von Gräsern, von der Waldsegge, die habe ich ja auch. Das ist eine Schattenpflanze und den habe ich ihn letztens sogar dran entdeckt. Ich hoffe, er hat Eier abgelegt, konnte aber es nicht sehen, nicht nachweisen.
Ja.
Ja. Da sind wir schon, ehrlich gesagt. Ich finde das hier irre irgendwie.
Das ist, was hast du hier gebaut? Worauf gucken wir? Ich sehe riesige Disteln.
Ja, Ackerkratz. Nee, stimmt gar nicht. Nicht Ackerkratz-Disteln. Eselsdisteln sind das. Die sind ein Jahr als kleine Blattrosette am Boden und schießen dann bis zu 3 Meter hoch, wie man hier sieht. Und ich habe hier, ehrlich gesagt, da habe ich lange nichts mehr gemacht. Ja,
ja.
Das macht einfach sein Ding. Da beobachte ich nur und trete nur als Manager quasi auf. So. Hier habe ich mit Absicht Brennnesseln angebaut, da wurde ich auch ausgelacht von meinen Nachbarn.
Ja, aber Brennnesseln sind der einfachste Weg, um Schmetterlinge im Garten zu haben, absolut, sind Brennnesseln stehen lassen.
Ja, richtig.
Ja.
Richtig. Bis zu 30 Tagfalterarten brauchen Brennnesseln, um ihre Kids groß zu ziehen. Darunter auch das Landkärtchen, was so ein faszinierendes Gelege hat. Das hat nämlich, legt an so Ketten, an so Schnüren oder Türmchen. Sieht ultra wild aus, konnte ich leider noch nicht beobachten, aber würde ich gerne mal sehen.
Ja.
Des Weiteren steht hier auch mein Lieblingsbaum. Man mag es kaum glauben, aber die Saalweide, Salix caprea, ich weiß nicht, lasse ich mir irgendwann mal tätowieren, ist der Hammer. Sieht natürlich für den Otto Normalmensch,
ja, das halt ein bisschen so eigenartig aus,
bisschen gebüschig und ein bisschen abgefranst und ein bisschen abgegessen auch und so, aber das versuche ich den Leuten auch beizubringen, dass der Sinn der Sache ist, dass die Tierchen, Insekten, Wildtiere, bla bla bla, dass sie sich halt satt fressen, ja, und dass man da dann nicht hingeht und sagt, oh nee, ich muss euch alle abstreifen, dieses braune Schadbild, diese löchrig gefressenen Blätter sind hervorgerufen von irgendeiner Käferart,
ja,
die ich leider noch nicht bestimmen konnte und dafür noch keine Zeit hatte. Aber ich freue mich total, ja. Also ich finde es super geil. Sieht total cool aus irgendwie, meiner Meinung zumindest. Da ist ein Ochsenauge gerade am Rumflattern.
Ja.
Freue mich, dich zu sehen.
Ja. Da hinten, ne?
Genau, da hinten, ja, gerade im Gebüsch war es gerade kurz. Und ja, hier habe ich Kugeldisteln, alles Mögliche. Hier meine Lieblingspflanze, ehrlich gesagt.
Du, sogar eine Lieblingspflanze hast du, ja?
Also ich muss dazu sagen, ich sage das zu gefühlt jeder Pflanze. Und das fällt mir auch immer bei meinen eigenen Reels auf, wie ich es immer so sage. Oh, die ist so geil, Leute. Guckt euch an, die ist so Hammer. Ist das nicht geil? Aber das ist halt wirklich irgendwie überall so. Also es ist halt wirklich so. Das hier ist Alpenmannstreu zu Besuch der...
Nice, ich meine, wir beschreiben mal ganz kurz, was wir sehen. Und
genau.
Das ist richtig krass, was ich hier gerade mit dir sehe. Und eigentlich sollte das ja ein ernstes Gespräch werden, aber es ist ganz schwer. Und ich bin auch richtig euphorisch, weil was man hier sieht, habe ich ganz lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Und zwar, es schwirrt und es ist voller Insekten.
Ja.
Also ich sehe da drüben im Lavendel,
ja,
Hummeln, ich sehe hier Bienen, richtige,
ja,
Bienen.
Ja.
Also so, die man ja auch irgendwie immer seltener sieht.
Ja,
und kleine so Nervfliegen, eine Schwebwespe,
ja,
sehe ich da.
Ja.
Also so, es ist so,
hier ist
es
auch
lebt.
Richtig Rabimmel, Rabauts auf der Blüte. Also hier
ist da ist auch eine ganz tolle Wespe, ich weiß aber nicht, was es ist.
Ja, die habe ich weiß es leider auch nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da wollte ich eigentlich nochmal fotografieren. Und die ist auch riesig.
Ja.
Guck sie dir an. Ach, hübsch.
Ganz toll. Wespen im Übrigen haben die interessantesten, meiner Meinung nach, einer der interessantesten Arten, wie sie sich fortpflanzen.
Mhm.
Es gibt eine Wespe in der Westsahara. Ich muss dir das einfach erzählen.
Ja, erzähl. Obwohl du der Gast bist. Schieß los.
Eine Wespe in der Westsahara.
Ja.
die an so Disteln, an trockenes, also an vertrocknete Blumen, macht die ihre Eier so ran, dass Bienen denken, das ist eine Blume.
Ach was.
Und dann setzen die sich drauf und dann kleben die Eier an der Biene.
Ach.
Und dann schleppt die Biene die Eier in ihren Bau, also in ihren Hive.
Ja.
Und dann sind es invasiv, gehen die rein, ernähren sich von den Larven der Biene und schlüpfen dann als, wie nennt man das, Parasit im Prinzip. Da raus. Und ich finde das so krass, du bist eine Wespe und du legst deine Kinder wie eine Blüte.
Das macht übrigens der Ölkäfer, der übrigens nicht wirklich gefährlich ist, aber okay.
Das, ich danke, dass du das sagst. Ja, ich poste es auch immer, wenn ich in Brandenburg im Frühjahr einen Ölkäfer poste, ich natürlich, Achtung, Achtung, Ölkäfer, aber da, dieses Jahr gab es besonders irgendwie, Achtung, der Ölkäfer tötet.
Ganz komisch, ich weiß nicht, warum, was die Menschen für Langeweile hatten oder Unwissenheit, keine Ahnung, aber da, die haben Leute geschrieben, dass da fallen die Kinder tot um alle, wenn die den einmal anfassen und so. Lass den einfach machen. Und fertig ist er. Nur das austretende Sekret an seinen Kniegelenken ist giftig. Man sollte ihn jetzt nicht essen. Fertig ist der Lack.
Ja. Ja.
Aber dieser Ölkäfer, der hat so einen ähnlichen Lebensstil, weil der legt sein. Ich habe das leider jetzt nicht ganz so auf dem Petto, aber wenn ich das richtig erinnere, dann legt er seine Eier ab, die schlüpfen, klettern auf Blümchen.
Mhm.
Ja. Und das sind nur ganz feine, madenähnliche Würmer. Ja. Also noch nichts von Käfer zu sehen. Da ketten sie sich dann an Wildbienen fest und dann parasitieren sie diese.
Das ist so irre, oder?
Ja, also,
Und dann denkst du immer so, weißt du, und dann denkst du, menschliche Liebe ist kompliziert. Ja. Du trinkst ein Bier, gehst irgendwo hin, küsst dich, kommst zusammen, kriegst ein Kind, fertig, leben aus. Und da Insekt, was für eine Mühe diese Insekten
wirklich,
sich geben müssen.
Mühe. Aber das ist ja, also das gibt es ja zuhauf in der Insektenwelt, ja. Auch Orchideen, die Wildbienen mimikrieren, nur, also den weiblichen Duft mimikrieren, um männliche Wildbienen anzulocken. Und so weiter und so fort. Ja, das ist total irre, was die Natur sich da ausgedacht hat. Und ich finde das immer so süß, wenn mir Leute sagen, ach Robin, du kennst dich so gut aus. Ich muss sagen, so, es gibt in Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe, 35.000 Insektenarten, 8.000 Pflanzenarten und davon kenne ich ja nur einen Bruchteil.
Ja.
Aber trotzdem finde ich es natürlich ein Blessing, wenn mir Leute sagen, dass ich das ganz gut mache, was ich da tue. Ja.
Warum, wie erklärst du dir das, dass auch ich größte Freude habe, dir dabei zuzuhören, wie du zum Beispiel über Blattläuse sprichst? Mein Highlight ist dein Blattlaus-Video.
Dankeschön.
Das freut mich. Also wenn ich zum Beispiel über Käfer rede, gucken mich die Leute eher an, als wäre ich ein alter Kauz. Und die finden es komisch.
Ja.
Irgendwie auch süß, aber komisch.
Ja, ja.
Aber wenn du darüber sprichst, ist es so, als wenn es so Konsenswissen wäre.
Ja.
So, na klar sind Blattläuse das Tollste, was es gibt. So, was denkst du, ist der Grund, dass die Leute dir da eher folgen? Und sogar eben fast 100.000 oder 100.000 auf Instagram mittlerweile.
Ich habe die Vermutung, also ich weiß, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, ich wirke ehrlich gesagt wie der nette Typ von nebenan, so der ein bisschen was über Botanik und Insekten und so beibringt und jetzt nicht so lehrermäßig von oben herab sagt, so und so müssen wir es machen und so sieht es aus, sondern ich nehme die Leute an der Hand und sage denen, ey, guck mal, wie ich es gemacht habe, ist doch geil, warum du nicht auch?
Ja.
Weißt du, so von dem Stil her.
Ist nur ein Mann,
der
im Gebüsch reibt.
Ja, der beschneidet sein... Wie heißt die Pflanze nochmal? Goldregen? Nee.
Es könnte ein Goldregen sein.
Es ist ein Goldregen, doch.
Ja.
Ja, doch.
Der immer nur so gefühlt 10 Minuten im Jahr schön ist und den Rest des Jahres...
Ist nur Arbeit, ey.
Ja.
Wächst wie Sau, die Scheiße.
Ist das auch der Weg, weil die Art, wie du über Natur sprichst, ist auch eine Art, wie ich finde, die uns zeigt, es ist schützenswert. Ohne, dass du einmal sagst, Leute... Macht mal 10 Euro im Monat an irgendwie BUND oder irgendwelche anderen Organisationen, sondern du erwähnst es gar nicht, sondern man erkennt, wenn du darüber sprichst, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Ist es Absicht? Willst du, dass die Leute auch ein bisschen aufmerksamer durch die Natur gehen und dass wir sie beschützen?
Natürlich. Man darf immer nicht vergessen, das ist auch einer der Mitgründe, warum ich das gemacht habe, weil ich tatsächlich mich so verliebt habe in gerade die Schmetterlinge und deswegen habe ich mich so über den Schachbrettfalter gefreut, weil der erst das zweite Mal bei mir hier aufkreuzt. Mhm. Und die Menschen schützen nur das, was sie kennen. Ja? Und für die meisten Leute ist die Pflanzenwelt und Insektenwelt halt nur so nervige Summen, was da so rum. Stechmücke kennen sie alle, Bremse kennen sie noch.
Zecke.
Zecke kennen sie auf jeden Fall auch noch. Und werde ja auch ab und zu mal gefragt, so, hey, warum schützt du das? So, Zecken mag doch keiner, Mücken nerven auch total, Blattläuse sowieso und so weiter. Aber dieses riesige Drumherum, das sehen die meisten Leute ja gar nicht. Und ich versuche natürlich da eine Aufmerksamkeit drauf zu legen und zu sagen, Leute, ist schon sehr schützenswert, ja.
Auch die Zecke.
Auch die Zecke, auf jeden Fall.
Lass uns doch mal, dann nehmen wir die dreimal. Zecke, Bremse, Mücke.
Ja.
Wozu brauchen wir Zecken? Außer für FSME.
Ja, leider. FSME ist ungünstig, das stimmt. Aber Zecken sind zum Beispiel Grundnahrungsmittel für verschiedene Vogelarten. Also nicht Grundnahrungsmittel, aber sind auch Nahrung für Vögelarten oder für Igel fressen auch gerne Zecken. Meine Wespen, also du siehst ja, ich mähe hier keinen Rasen, es ist alles sehr hoch und sehr zeckig, sage ich mal. Aber ich habe hier nicht eine Zecke in den letzten 3 Jahren abbekommen. Meine Vermutung ist, dass ich habe hier wahnsinnig viele Wespen aller möglichen Couleur, die hier permanent jeden Grashalm abschwören und immer wieder die Spitzen abchecken, ob da nicht irgendeine Raupe oder Zecke oder irgendwas sitzt, was man mal mitnehmen könnte, einen kleinen Snack für zwischendurch. Also den schleppen sie ja dann in ihre Nester und füttern damit ihre Brut. Jetzt habe ich kurz den Fahrrad.
Das war, du hast schon eigentlich schon erzählt, wozu brauchen wir Zecken?
Ach so, genau, ja.
Also Zecken für Wespen.
Die sind genauso ein Teil der Umwelt wie alles andere, ja.
Aber was kann, wenn ich dann zum Beispiel einen Garten habe, wir kommen gleich zurück auf die Mücke und gleich zurück nochmal auch auf die Bremse, die ich im Übrigen wunderschön finde.
Ja.
Wie sagst du, okay, nochmal kurze Exkursion, Bremse, wie nennst du Bremse? Nennst du sie Bremse?
Ja, ich nenne die Bremse.
Sagt dir der Begriff Brosche?
Was?
Meine Eltern sagen Brosche zur Bremse wegen der schönen Augen.
Ah,
weil diese Bremsen sind ja, die haben ja so ganz tolle Augen.
Augen ja.
Ja, und deswegen, hieß dieses Ding Brosche und das ist auch tatsächlich so Südbrandenburg, Ostberlin ist das so ein Begriff, der verwendet wird. Das fand ich ganz interessant, dass es daher dann auch nochmal, du kannst dich nicht nur als Entomologe, sondern auch als Etymologe in diesen Insektenwelten bewegen. Ich glaube gerade, wir verlieren ganz viele Hörer. Ich habe es so mega nerdig, was wir hier so schon, egal. Zurück zur Mücke. Wozu brauchen wir die Mücken?
Mücken sind Grundnahrungsmittel für alle möglichen. Das ist wie das Plankton im Meer. Und das ist, über was auch immer weiter zurückgeht, wo wir uns Sorgen machen sollten. Aber das ist wirklich, also in der Wichtigkeit ist die Mücke nicht zu überschätzen.
Ja.
Weil das ist so krass, wie viele. Ich hab ja einen ganz kleinen Teich hier, so ein 510-Liter-Ding, mal eben im Boden geballert. Und was ich da für Nachrichten bekomme, war auch so: Oh, Robin, das ist doch nur eine Mückenplagezucht und eine Mückenzuchtanstalt. Und ich habe, am Anfang hatte ich ein paar Mücken drin. So ungefähr 10.000 würde ich uns mal schätzen. Aber innerhalb von 2 Wochen, ich wollte es noch aufnehmen, aber ich kam nicht dazu, weil die so rappelzappel weggefressen wurden. Also da ist jetzt keine Mücke mehr drin. Alles voller Wasserflöhe und lauter Tiere, die ich noch gar nicht bestimmen konnte. Aber auch die haben natürlich absolut viele natürliche Feinde, die Mücken. Und so, das gilt so für alles eigentlich.
Versuchst du hier ein Gleichgewicht zu erzeugen? In einer Welt, die so aus dem Gleichgewicht geraten ist, wie man sich es kaum vorstellen kann.
Das will, also hier auf dieser Fläche wird das schwer, sage ich mal. Aber die größere Idee ist ja sowieso, in Brandenburg ein größeres Gebiet zu erwerben. Und da, also über 100 Hektar. Und da halt alles naturnah, so naturnah wie möglich zu gestalten. Und dort werde ich auf jeden Fall spürbar etwas ändern können. Ja, denn ich verfolge einige, also einen YouTuber, der auch einen Naturgarten hat, auch in größerem Ausmaß, und bei dem ist die lokale Population an Schmetterlingen und Co. viel höher als im Otto-Normal-Garten, sag ich mal. Ja. Und es gibt ja auch einige Schmetterlingsarten, die sehr territorial sind, ja, die denn, also Bläulinge, verschiedene Bläulingsarten, so, die sind immer sehr süß, weil man, viele Leute denken immer, die tanzen. Oder Paarungstänze machen die, aber nee, die hauen sich eigentlich in der Luft auf die Fresse und machen Revierkämpfe quasi so, wer hier den schönsten Busch hat. Und deswegen.
Gibt es bei dir aber, also du würdest auch nie ein Insekt aus deinem Garten ausschließen. Also du würdest jetzt so bei dem Tigerschnägel wahnsinnig.
Ja, wahnsinnig, der Hammer. Ja.
Ich liebe ihn, aber bei den Gartenanlagen sehr unbeliebt.
Echt,
ja? Ja, das ist ja, weil der ist ja irgendwie so ein Schädling. Also die Leute, da können
so,
also
die können
so Nacktschnecken nicht so richtig auseinanderhalten. Ja, Nacktschnecke ist gleich Nacktschnecke.
Ja, richtig, ja.
Tigerschnägel, glaube ich, auch super selten. Oder seltener.
Geht noch, aber seltener, ja.
Im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal in der Lage seid, den Geschlechtsakt zweier Tigerschnägel euch anzusehen.
Oh ja, ganz komisch.
Ist das, also ich glaube, dass der Film Alien und alle anderen außerirdischen Filme seine Inspiration aus dem Geschlechtsverkehr zweier Nacktschnecken genommen hat. Da, ich beschreibe es mal ganz kurz. Wir können es gemeinsam, wir können ja beide mal so rumtänzeln. Wie so, also die kriechen zusammen auf den Baum.
Richtig, ja.
Gehen an den Ende eines Astes.
Genau.
Dann haben sie einen sehr festen Sabberfaden, bilden sie.
Ja.
Zusammen, also zwei Schnägel.
Genau.
Gnorkeln sich so umeinander rum die ganze Zeit. Und dann kommt etwas aus ihnen raus. So eine Art hellblauer, blumenartiger Pimmel.
Ja, kann man so sagen,
Und dann stecken sie den so ineinander.
Ja, man darf nicht vergessen, die sind ja auch beidgeschlechtlich. So.
Ja.
Also deswegen, da kann jeder mit jedem. und macht ihnen allen Spaß, aber das sieht sehr, sehr, sehr alienmäßig aus.
Ja.
Vor allem dieser Pimmel
ja.
kann auch gut und gerne mal sehr groß werden, ja, überraschend groß, wo ich
ja.
teilweise schockierend daneben saß und mir dachte, boah, pack das Ding mal ein, ey, ist ja...
Das ist beschämend.
Ja, da kriege ich ja Minderwertigkeitskomplexe.
Und wir reden hier immer noch über eine Schnecke, eine Nacktschnecke.
Richtig.
Für diejenigen, die so uns beiden jetzt hier zuhören, das ist es eigentlich, was so faszinierend auch an der Natur ist, oder? Dass du, es ist unendlich, was du entdecken kannst.
Ja,
es ist unendlich,
ja, absolut, ja,
was du spüren, fühlen und ja. sehen kannst. Warst du schon immer so ein Naturkauz oder kam das erst mit 14, als du Planet der Affen gesehen hast?
Ich war schon immer ein Naturkauz. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal kein Interesse gehabt zu haben an der Natur. Ich war schon immer so naturverbunden irgendwie. Biologie war immer mein Lieblingsfach. Hat mir immer Bock gemacht zu erfahren, was so um uns rum ist, ja, und wie man ihm helfen kann. So.
Wie kann es sein, dass du als Naturkauz dann doch wirklich Bankkaufmann, Bankdings werden
ja.
wolltest? Also das, war das die Vernunft, die da aus dir gesprochen hat?
Oh Gottes Willen. Nee. Das war, ich habe ja erwähnt, dass der Finanzmarkt mich schon immer sehr gereizt hat.
Also war ernsthaft? Ich dachte, das wäre so eine ironische...
Nee, okay. Wirklich. Nee. Ich wollte wirklich an der Börse so viel Geld verdienen, dass ich den Orang-Utan helfen kann.
Okay.
Oder überhaupt irgendwem. Weil ich dachte mir so, Robin, am Ende des Tages musst du für aktiven Umweltschutz Geld haben, ja, weil ich wusste damals nicht, dass ich Influencer werde oder in diese Branche gehe. Und ich dachte mir so, um was zu erreichen, Robin, brauchst du Kohle. Was Unternehmen wirst du wahrscheinlich nicht gründen, weil mir fällt jetzt nicht das neue Apple ein, mir fällt jetzt nicht das neue Microsoft ein, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann dachte ich mir so, warum nicht als Swing Trader an der Börse probieren?
Was ist das? Ich kenne mich damit nicht so gut aus.
Swing Trader sind Leute, die Positionen nur mittelfristig halten. Also ich sag mal, das ist auch Definitionssache, aber von einer Woche bis 4 Wochen, da werden jetzt viele Leute wieder ausflippen, weil Swing Trader machen das so und so. Aber das ist ein bisschen Definitionssache, genau. Aber Daytrading ist ja jeden Tag raus, ne? Also einmal rein, einmal raus, ganz schnell. Swing Trading ist halt die Position auch mal gerne über ein paar Tage zu halten und zu denken sich so, oh, das wird schon hinhauen, das wird schon klappen. Das habe ich halt gemacht, ja.
Okay, krass. Also du hättest auch so ein nerviger Typ auf Instagram werden können, der sagt, ich mache dich reich in 2 Wochen?
Boah, nee, das wäre ich niemals geworden.
Hier mein Lambo, hier mein ja, Schachbrettfalter.
Mein geleaster Lambo, mein echter Schachbrettfalter.
Und dann hast du diese Ausbildung begonnen, die hast du abgebrochen, weil du gelernt hast, ich kann es besser ohne Ausbildung oder ich brauche keine Ausbildung, um eben... mit diesem...
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber und meine Eltern sind davon auch nicht begeistert, aber ich habe gemerkt, dass ich keine Ausbildung brauche, um das zu tun und dass meine Ausbildung vor allem nichts damit zu tun hat, mit dem Aktienhandel. Und das hat auch so ganz gut funktioniert eigentlich und ich war dann relativ zufrieden und war... ich habe ja bis heute keine Ausbildung und muss sagen, so, also finanziell geht es mir ganz okay, habe keine Sorgen gerade. Und das ist
toll.
Ja die Hauptsache, ja. Richtig, das ist ja die Hauptsache. Und
ist dieser Garten Familienerbe oder hast du den von dem, was du verdienst?
Gehört meinen Eltern. Das und? Muss ich auch dazu, also absolut so, absolut Glück gehabt. Aber wie immer im Leben so, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, Butterfly-Effekt, ich habe schon mal erwähnt, dann hat man auch manchmal Glück. So. Und meine Eltern haben dieses Grundstück einfach nur hier liegen und ich war so, ey Leute, ich gehe hier rauf und mache irgendwas. Und sie waren so, mach doch. Ja.
Ja, es ist so ein, ich meine, es ist total cool. Dass du so, dass das auch die Eltern sagen, so Junge, mach was du. Also du hättest auch so halb, so du gehst jetzt studieren.
Ja, richtig, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also es hat auch zu Streitgesprächen geführt, klar.
Klar.
Weil so sind Eltern und das ist deren Job. Eigentlich ja für Sicherheit und für Lebenssicherheit, so mal eine Ausbildung und dann arbeitest du, zack, bumm, bumm, fertig. Aber ich weiß nicht, ich habe ja schon früher angefangen, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Und
das ist die weirdeste Kombination. Ja. Von Interessen, wirklich.
Ja,
also Naturschutz,
weiß, sagen wir alle,
weil Naturschutz ist ja normalerweise, also in unserer beider Klischee-Vorstellung, ist Naturschutz irgendwie so Zopfmusterpullover, selbstgenäht, lange Leinenhosen und aus, weißt du, so ich gehe Containern irgendwie habe eigentlich gar kein Geld und will einfach nur die Natur schützen. Ich meine das gar nicht mal abwertend, sozusagen. Ich meine das einfach nur so als Tatsache. Ja. Aber vielleicht ist das der Weg. Also vielleicht, also die Erkenntnis, Geld, Naturschutz kostet Geld.
Ja.
Und im Prinzip, wenn man eine Rechnung aufmachen würde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss es immer eigentlich mehr Geld sein, als das, was die Naturzerstörung kostet.
Natürlich.
Also das neue iPhone, also du musst eigentlich mehr Geld verdienen als Apple,
richtig,
damit du Natur schützen kannst.
Ja, richtig.
So, du musst hinterher aufräumen, was die kaputt gemacht haben.
Was mir ab und zu mal, also gerade als es anfing mit Instagram und so, habe ich auch ein Q&A gemacht. Und ich glaube, viele Leute sorgen sich darüber, dass ich halt käuflich wäre. Aber wenn man so in so jungen Jahren wie ich so viel mit Geld zu tun hat, dann immunisiert einen das ganz schön gegen die Verlockung von Geld. Also ja. Mir war das ehrlich gesagt, ich habe 2021 hatte ich 50.000 Euro in meinem Aktienvermögen. Das ist dann nochmal baden gegangen, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe mir davon nichts geholt. Also ich hatte den so, das ist, war alles zur Seite gelegt, also es war alles bereit dafür zu sagen, okay gut, ich lege das jetzt zur Seite und kaufe mir davon Agrarfläche, die ich aufforste oder. Also ich bin nicht der Typ, der sich dann Lambos, Ferraris und diesen ganzen Konsumshit holt, weil ich trage auch immer noch dieselben Klamotten, die ich mit 14 trage. Also ich hab doch gar keinen Spaß dran, ehrlich gesagt. Ja. Also mir macht es viel mehr Spaß, mir davon Pflanzen zu holen oder Kameras oder. Also so, ja, sowas halt.
Wie kriegst du das hin? Oder ist es dann, sagst du dir dann so trickst sich die Unternehmen aus? Ich meine, der Aktienmarkt ist jetzt nicht der sauberste, es ist der Kapitalmarkt. Es ist da, wo das Geld herkommt. Es ist da, wo auch die Zerstörung unserer Erde herkommt. Ja. Also sagst du, trickst dich aus, nutzt das Geld, was ich da verdiene, eben für gute Sachen? Oder ist es einfach, so ist die Welt?
Ja, es ist tatsächlich eher Zweiteres. Also ich dachte mir, ehrlich gesagt, immer, dass so, es wird sowieso passieren. Ja. Also so, es passiert ja sowieso um uns herum, diese Ausbeutung. Und warum nicht wenigstens ein paar Kröten davon abzwacken, um dann damit was Gutes zu tun.
Ja.
So war meine Einstellung damals. Ich habe den Börsenmarkt jetzt verlassen, weil ich mich dann auf
einen anderen Alter... Okay, das wollte ich gerade fragen, ob du so am Tage Falter-Fan und nachts immer noch Aktienfreund.
Nee. Ich habe die Möglichkeit gefunden, viel leichter Geld zu verdienen. Aber das wird die Leute noch viel mehr verwirren, wenn ich das jetzt
erwähne. Als Journalist muss ich natürlich nachfragen. Du willst auch sofort auch als Mensch wissen.
Ja, hast du mal Counter-Strike gespielt?
Ja. Oh nein, du machst dieses mit den Counter-Strike-Go-Kisten?
Also ich hebel nicht auf. So. Ja. Das ist halt Glücksspiel und ist halt potenziell süchtig machend. Und so verdient man auch kein Geld. Aber ich habe schon...
Warte, ich muss so lachen. Ich glaube, das ist einfach wie bizarr. Bitte erzähl weiter.
Das ist auch so chaotisch. Ja, ich weiß nicht, Leute, folgt ihr uns noch oder so? Ich weiß nicht, haben wir euch noch? In Counter-Strike kann man ja, wie du schon meintest, diese Kisten öffnen und Co.
Ja.
Man kann sie aber auch einfach kaufen und liegen lassen. Und kleines Beispiel dafür ist, ich habe, als ich nicht am Aktienmarkt, weil ich zu jung war, um Aktienmarkt Dinge zu machen, bin ich halt schon in CSGO reingegangen und konnte dort eine Kiste kaufen für 3 Cent. Ja, das war der tiefstmögliche Preis damals. Heute ist diese Kiste 2 Euro wert. Und das ist natürlich eine Rendite, die von 3 Cent auf 2 Euro, wo sich die Leute an der Börse die Finger lecken wollen.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal 1.000, mal 10.000 macht, dann wird es auch irgendwann mal rentabel, sag ich mal. Wenn du jetzt nur 100 Kisten hast, okay gut, dann ist das schön, ist auch lecker. Aber ich habe das halt schon im relativ großen Stil gemacht und kann deswegen...
Das ist witzig, von einem End Corona wollte ich das auch machen, weil ich hatte so Langeweile.
Ja.
Und dann fand ich so, okay, ich habe irgendwie so 1.000 Euro, mal sehen, was ich damit noch... Was kann man für einen Quatsch mit 1.000 Euro machen? Dann hatte ich überlegt, mache ich diese NFTs, aber die habe ich so verachtet.
Ja, ich auch, ja.
Dass ich dann, aber ich habe aufgegeben beim Kaufen der Kisten, weil ich habe einen Mac und dann irgendwie so Counter-Strike, Steam jetzt installieren und dann war meine Neugierde schon wieder,
wieder flöten gegangen.
Ja, ist wieder weggegangen.
Ja.
Und du kaufst dann einfach diese Kisten und verkaufst sie dann wieder.
Ja, sicher. Ich lasse sie meistens, also über Jahre liegen. Counter-Strike ist ja schon sehr, sehr alt. Also.
Ja.
Und das ist das Glückliche, also das Gute daran, dass Counter-Strike so ein organisches, langsames, gesundes Wachstum der Spielerzahl hat und nicht so einen extremen Hype so.
Ja.
Und wo es dann wieder abflacht. Genau, das ist auch sehr gesund für den Markt.
Ich finde das wahnsinnig lustig, dass du mit nicht existierenden Kisten,
ja,
in denen sich
irre?
Messer befinden, die wahrscheinlich 3.000 Euro wert sind, die nicht existieren, die Umwelt
rettet. Ist das nicht irre? Die sind teilweise bis zu 100.000 Dollar wert. Und
machst du manchmal so eine Kiste auf, einfach aus Neugier?
Habe ich gemacht, aber so nach 5 Euro hat es mir auch keinen Bock mehr. Also ist doch scheiße, macht auch keinen Bock. Also mir zumindest nicht. Ja. Es gibt ja Leute, die... weiß ich nicht, was da alles vergambeln. Leute, wenn ihr merkt, euer Spielverhalten ist irgendwie außer Kontrolle, dann bitte sucht euch Hilfe.
Na, gut.
Absolut so. Muss ich mal dazu
Kommt
sagen.
Kommt nach den Kisten Magic-Karten?
Und nee. Okay. Es gibt ja auch Pokémon-Karten, Magic-Karten, alles mögliche, Yu-Gi-Oh-Karten. Aber das... hat mir nicht gefallen. Habe ich mir auch, wie du meintest, End-Corona-Zeit mal angeguckt, weil da ja auch riesen Kurse-Explosionen stattfanden.
Ja.
Auf dem CSGO-Markt auch, aber da war das nachhaltiger. Also viele der viele der Gegenstände sind extrem explodiert im Preis, haben dann ein Drittel der Kursgewinne wieder abgegeben und stagnieren nun auf diesem Bereich und fangen jetzt wieder langsam an zu steigen. Das ist halt ein sehr nachhaltiges Wachstum. Du hast halt auch das große Glück, dass Counter-Strike-Gegenstände meistens geöffnet werden, also eine Kiste, wenn du die aufmachst, dann ist die halt weg. Und die kommt nur sehr, sehr, sehr langsam wieder in den Markt. Es gibt auch einige Gegenstände, die kommen nie wieder in den Markt zurück. Und das ist natürlich umso praktischer für mich, ja, wenn die Nachfrage konstant bleibt, aber das Angebot schrumpft, dann steigt der Preis.
Ich finde total lustig, dass du das, es ist überhaupt nicht, also da ist überhaupt kein Glücksspielgedanke dabei für dich, sondern es ist wirklich, wirklich wie eine Aktie im Prinzip.
Ja, richtig, ja. Also ich muss auch sagen, mir hat die Börsenerfahrung erst dabei, hat das überhaupt möglich gemacht. So. Also wenn ich nicht am Finanzmarkt tätig gewesen wäre, hätte ich das niemals so hinbekommen, wie ich es hinbekommen habe. Das wäre unmöglich gewesen.
Würdest du sagen, dass es, also ich meine, viele Leute machen sich auch Gedanken zum Beispiel über Altersvorsorge und Aktienmarkt. Ja. Würdest du sagen, es ist sinnvoller, ohne eine Beratung an dieser Stelle natürlich abzugeben, an einen solchen Markt zu gehen, wenn man weiß, wofür? Also wenn du sagst, du machst das für diesen Garten, für das Land, also und nicht dafür, dass du dir ein Lambo kaufen kannst, weil das ist ja nichts am Ende.
Am Ende ist das nichts,
Also, dass du sagst, wenn ihr wisst, wofür, wenn ihr wisst...
Natürlich, ja. Ja, absolut.
Es ist einfacher.
Vor allem Leute, also du hast ja auch diese komische Szene angesprochen, die online so, ey, in 15 Minuten machst du $1 Billion mit mir, wenn du nur meinen Kurs kaufst für $6 Trilliarden. Reichtum, also ich bin ehrlich gesagt der Typ, der Philosophie beim Thema Geld sehr stark verwendet, ja. Und so Reichtum kommt nicht über Nacht und man muss auch... da so ein gewisses, richtiges, ich würde jetzt nicht, weil dieser Begriff so abgelutscht ist, aber Mindset spielt da schon eine Rolle. Aber weil viele wollen reich werden, um sich XY zu kaufen. Ja? Meistens handelt es sich dabei um Konsumschulden, ja? Also neue Autos, neue Klamotten und ich will so sein wie XY, oder mir einen Brazilian Buttlift machen oder so, was weiß ich, übrigens die teuerste, die gefährlichste Schönheitsoperation der Welt. Macht's bitte nicht, Leute.
Random Facts,
na klar, dafür bin ich ja Meister drin. deswegen, du hast schon recht, also man soll sich natürlich ein Ziel suchen, womit, was man haben will, aber bitte jetzt nicht, ich will unbedingt den Porsche XY kaufen und deswegen gehe ich an den Finanzmarkt, so, das ist der falsche Drip, ja. Also dann lieber über Altersvorsorge, Riesenthema, ja, gerade für uns, die jung sind so, weil das Rentensystem wird in absehbarer Zeit unfinanzierbar und muss man sehen, wo man bleibt, ja.
Ja. Was hast denn du aus diesem Garten gelernt für dich? Also sozusagen nicht nur die Namen der Tiere und dass das alles geht und dass das funktioniert und dass man damit Follower bekommen kann, sondern sozusagen für dein Leben, für deine Entwicklung.
Was ist denn hier los? Da ist ein Bläuling. Sag mal, Ochsenauge, Bläuling, Admiral habe ich schon gesehen. Den ganzen Sommer, ganzen Frühling kommt hier kein Falter angekeckert und jetzt auf einmal, wo ich hier sitze, flattert es um uns rum.
Sie freuen sich.
Ich kenne morgen, Ich freue mich
genau. Danke, danke, rufen Sie.
Was war die Frage?
Die Frage war, was man aus so einem Garten lernen kann, was du gelernt hast für dich und für die Entwicklung deiner Person und deines Lebens aus dieser Natur, außer eben die Namen und dass es funktioniert und aufgeht.
Bei mir war es Thema Entschleunigung. Wahnsinnig wichtig. Und vor allem, was ist mir wirklich wichtig? Also, was ist mir wirklich wichtig? Bei vielen Problemen, die im Alltag auftauchen, denke ich mir, Also man hat ja immer Choleriker, die jeden, wenn sie sich den 10 morgens anhören, ist der ganze Tag im Eimer und dann ist auch alles scheiße. Aber bei mir ist so, dann schauen wir mal. Dann gehe ich raus in den Garten, gucke mir eine Blüte an und dann wird das schon wieder irgendwie. Und wenn ich gefrustet bin, dann bin ich immer im Garten. Also es hat mich wahnsinnig gebased und mir gezeigt, was wichtig ist im Leben, zumindest in meinem Leben.
Aber du sagst jetzt zumindest in deinem Leben, aber würdest du sagen, dass diese Natur und dieser Garten auf eigentlich so eine grundsätzliche Hilfe für Menschen sein könnte? Also, dass es nicht darum geht, du musst ein spezieller Naturnerd sein, sondern jeder kann eigentlich in einem Garten zu sich finden.
Absolut, absolut, Es gibt ja nicht umsonst das Waldbaden, weil Natur hilft uns Menschen, ja. Und die Menschen sind, ich meine, ursprünglich, kommen wir auch aus der Natur. Ich weiß, man mag es kaum glauben, aber vor einer Ewigkeit haben wir mal alle in Höhlen gechillt und über dem Feuer was gebraten. Und auf jeden Fall, grün hilft dem Auge, grün, also das Gehirn ist darauf ausgelegt, grüne Dinge zu sehen und einzuordnen. Und diese Vielfalt, die wir hier auch haben, ist ja immens. Ja. Und das hilft dem Menschen absolut, würde jeder so mal ein bisschen mehr Zeit im Garten verbringen. Nicht alle haben die Möglichkeit dazu, ist mir auch vollkommen bewusst, so klar, logisch. Aber es würde den Leuten viel, viel helfen.
Was macht es mit dir, wenn du weißt, dass das, was das hier sollte Normalität sein,
ja,
aber es ist super exotisch? Also ja, man muss sich mal vorstellen, die Distel, exotisch. Ja. Das nervige Ding aus meiner Kindheit, was in jedem scheiß Pullover hängen geblieben, ja, ist, ist jetzt, ja, was Besonderes. Ja. Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass das so, dass unsere Natur, also um es ganz drastisch zu sagen, fast unaufhaltbar, ja, am Absterben wird, kaputt gehen wird?
Ja. Ist voller Sorge, ehrlich gesagt. Ich empfinde Trauer und Sorge und Angst. Aber ich weiß nicht, ich lasse mich davon nicht runterkriegen. Also ich bin da mehr so im, okay, wird komisch die Zukunft, aber wird sowieso so. Also lass uns doch wenigstens versuchen, die zum Besseren zu wenden. Mhm. Ja? Und vor allem ist dieses Thema Artensterben, Treibhauseffekt, die sind ja nicht die einzigen Themen, die alle belasten. Ja? Also KI-Entwicklung, was da abgeht, ich habe mich die letzten Tage tief reingefuchst. Und das wird auch so, also die Leute wissen nicht, was da noch auf uns zukommt, ja. Und meine Videobearbeitungs-App hat jetzt auch ein KI-Tool hinzugefügt. Und ich habe gestern, ich wollte ins Bett, aber ich habe von 0 Uhr bis 2.30 Uhr mich die ganze Zeit in irgendwelche KI-Wesen verwandelt und war völlig fasziniert davon, wie gut das geworden ist
inzwischen. Wir benutzen es auch, also für unsere Produktion, ja, wir haben, es gibt zum Beispiel so Situationen, jetzt, Alter, was für ein, na egal, wir unterhalten uns einfach. Wir haben so, wenn du zum Beispiel mal so eine Person sagt im Ausland einen Satz, ja, und dann hättest du einen Sprecher dir dafür geholt, hättest, ja, dann diesen einen Satz sagt, wie zum Beispiel, schön, dass du da bist. Also, ja, nicht mal was Wichtiges. Ja. Und mittlerweile ist KI in der Lage, einfach, du sagst der KI, sag mal den Satz, schön, dass du da bist, ja, so menschlich wie möglich. Und dann sagt, ja, dir das die KI.
Ja.
Und die Stimme existiert nicht. Ja. Das finde ich so krass. Das ist einfach die Stimme existiert, ja, bei fast 8 Milliarden Menschen existiert diese Stimme nicht.
Ja, was ich brutal fand, war ja zum Beispiel, als ChatGPT rauskam, eigentlich galt Journalismus ja immer als unersetzbar durch KI und auch Kunstschaffende galten als unersetzbar durch KI, aber das bröckelt langsam und diese Idee dahinter bröckelt leider langsam. Ich meine, das ist ja alles erst der Anfang dieser immensen, ja, Bewegung und man kann zum Beispiel in dem neuen Film Indiana Jones.
Mhm, noch nicht gesehen?
Ich auch noch nicht, aber was paradox ist, weil ich arbeite im Kino, ich habe im Kino gearbeitet 5 Jahre lang.
Welches?
Oh, das werde ich nicht verraten. Ich habe Angst, dass da zu viele Leute auftauchen werden, weil ich arbeite da immer noch.
Also sag, genau, mal danach dann.
Genau, ja. Wenn ich gekündigt habe. Ciao, Leute. ich werde da auch ab und zu mal erkannt, was immer ein Blessing ist, Leute, und ich mich darüber jedes Mal freue. Aber egal. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, war, bei diesem Film Indiana Jones, da wurde der Schauspieler künstlich verjüngt durch AI zum Beispiel. Yeah. Und es gibt auch Ideen darüber, dass Schauspieler nur noch ihre Stimme und ihre Gesichtsdaten zur Verfügung stellen, um damit ganze Filme zu machen. Es gibt auch Filme, die künstlich generiert werden, vollkommen künstlich generiert werden. Es gibt auch, also das ist immens, was da auf uns zurollt und wie breit gefächert diese Veränderung sein wird. Ich glaube auch, und das finde ich so unfassbar faszinierend, dass die Arbeitswelt wird sich so unfassbar verändern und das innerhalb der nächsten 10 Jahre und dass das gesellschaftlich überhaupt keine Rolle spielt, dass immer noch geschaut wird auf die Arbeitslosenquote und bla bla bla. Ich rechne, also eigentlich war bisher jede industrielle Revolution so, dass mehr Jobs geschaffen wurden als vernichtet wurden am Ende des Tages. Mhm. Es gab ja auch Aufstände darüber, als die Nähmaschinen kamen oder die Webemaschinen, so dann wurden die zerstört, weil man also nee, die nehmen mir die Jobs, kann nicht sein. Das hat natürlich noch zu mehr Konsum geführt, ja, was natürlich wiederum zu mehr Warenverbrauch geführt hat, was wiederum zu mehr Jobs geführt hat. Aber jetzt mit KI tritt ein ganz neuer Player auf den Arbeitsmarkt und zwar vor allem ein Player, der nicht müde wird, der nicht schreit, der keine Arbeitsrechte kennt, der nichts von all dem kennt, keine Arbeitszeiten kennt, der permanent auf Abruf da ist und. Mhm. Also es ist ein ganz anderer Player und das wird die Welt nochmal richtig durchschütteln, so.
Aber eigentlich kann er doch deiner Mission oder deiner das, was du möchtest, nur entgegenkommen, weil so ein Player erzeugt ja Kapital und Zeit. Zum ersten Mal haben wir eine Revolution, die uns Menschen die Zeit zurückgibt. Das ist der positive Aspekt davon.
Ja.
Und wenn wir Geld und Zeit haben, könnten wir doch dieses Geld und Zeit in die Natur investieren.
Das ist die optimistische Sichtweise,
ja,
und auch meine Hoffnung. Aber ich glaube, da wir zumindest bei uns in der Gesellschaft so viel oder auch in anderen Gesellschaften, zum Beispiel Japan, so viel auf Arbeit geben und wenn uns dann diese Säule wegbricht, ja, dann wird es, glaube ich, zu gesellschaftlichen Spannungen
führen. Ich werde irre. Also wenn ich nicht mehr arbeiten darf, werde ich irre, weiß ich jetzt schon.
Also ja, kann ich mir, ja, ja, absolut, ja.
Aber vielleicht können wir hier in solchen Gärten, vielleicht brauchen wir dann solche Gärten. Also weißt du, so das ja, es klingt irgendwie alles so ein bisschen wie das, was meine Eltern mir erzählt haben aus der DDR. Weil, weißt du, dann kriegst du so einen Garten zugeteilt, ja, den kannst du pflegen in deiner, ja, Freizeit und hast dann eben das, was du, diese Kontemplation, mhm, bekommst du geschenkt. So, mhm, wie heißt es hier, bedingungsloses Grundeinkommen, ja, bin ich ein großer Fan
da
von.
Da werden wir nicht drum rumkommen. Also es, ja, wird sowieso kommen. Man wird Steuern erheben auf Roboter, also auf die Wertschöpfung von Robotik. Und auch so, also es wird wild, ja, ja, was da auf uns zukommt.
Ist das, was du mir gerade alles erzählst, nicht noch mehr Beleg, wie sehr wir die Natur brauchen, damit, absolut, wir überleben? Weil was wollen wir in einer Welt, die nur noch optimiert ist? Weil wir, ja, reden hier, das ist ja Optimierung.
Ja, so, ja, 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 ja.
Und die Natur ist natürlich auch optimiert.
Ja.
Und wir sind das, was da nicht so richtig reinpasst. Aber das lässt uns vielleicht glücklich werden.
Ja, ja, absolut, so, glaube ich auch.
Kannst du dir vorstellen, eine Bewegung zu starten, so wie die letzte Generation, so wie Greta Thunberg, ja, nur eben nicht für CO2 und Klimawandel, ja, sondern eben für Artenvielfalt? Kannst du dir vorstellen, dass du so etwas machst?
Ja, aber ich muss dazu sagen, dass ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten, weil du hast, wenn Greta Thunberg und Co., ich liebe deren Arbeit, Bombe. Aber das Problem ist halt, du sorgst bei vielen Menschen in der Gesellschaft direkt für eine Abwehrhaltung. Mhm. Und ich würde das gerne umgehen, ja, und versuchen, Leute, wir sitzen alle im selben Boot. Ist mir egal, ob ihr Ossis, Wessis, Nordis, Südis seid. Wir sitzen alle im selben Boot. Lass uns einfach darauf konzentrieren, Kohlenstoffemissionen zu verringern und das Artensterben aufzuhalten oder zu verlangsamen wenigstens. Mhm. Und ich sehe mich da noch nicht, jetzt so eine Bewegung zu starten. Kann natürlich passieren, ich weiß es nicht, ehrlich, ja, gesagt. Ich weiß es nicht. Ja.
Was macht es denn mit dir, wenn du einfach diese Welt, in der wir ja beide uns bewegen und die wir beide wahrscheinlich auch sehr genau beobachten, wo zum Beispiel der Populismus,
ja,
so viel Zugkraft bekommt, ja, und ich dummerweise auch oft sagen muss, irgendwie kann ich es verstehen, dass die Leute, ja, sich darauf konzentrieren. Ich, ja, habe Verständnis dafür, dass sie eine Lösung vermuten,
ja,
in diesen populistischen Äußerungen. Also wenn du sagst, wir waren doch eigentlich schon mal viel weiter, auch der Umweltschutz, ja, war doch schon mal viel weiter, und das Artensterben haben wir schon mal viel offener diskutiert,
ja, richtig,
und jetzt,
ja,
kommen schon wieder irgendwelche bierbäuchigen Männer, die uns versprechen, einfache, ja, Lösungen für schwierige Probleme, ja, so geht's.
Ja, also man darf nicht vergessen, die Stärke der AfD aktuell ist ja keine Leistung der AfD, sondern eine Scheiternserklärung der Ampelkoalition. Und mir macht das Sorge, mir macht das wirklich, wirklich Sorge. Vor allem tun mir sämtliche Minderheiten leid. Ich meine, ich bin blond, ich bin ein Typ, so mir wird es jetzt nicht auffallen, sage ich mal.
Mhm.
Aber wenn Rassismus hoffähig wird, wie man es auch unter Donald Trump gemerkt hat, dann wird das gesellschaftliche Klima noch angespannter als ohnehin schon. Und ich weiß, also es macht mir Sorge so. Es macht, ja, mir wirklich Sorge.
Ist es zu hippie-mäßig, wenn man sagt, dass eben, wenn wir Alice Weidel mal in den Wald schicken, um zu lernen, was irgendwie Koexistenz ist, was, mhm, Miteinanderleben, ja, ist, und dass eben eine Wespe zwar eine Zecke essen darf, aber dass sie sich trotzdem beide brauchen.
Ja.
So, ist es zu hippie-mäßig, wenn man solche Gedanken hat, dass das eben das, was du hier auf Instagram auch zeigst und hier mir gerade, ja, in deinem Garten zeigst, dass man eben das alles lernen kann in, ja, der Natur?
Ja, ich weiß nicht, weil es kommt halt immer darauf an, wie du das siehst und wie du das interpretierst. Die werden bestimmt auch irgendwelche Dinge finden, die zum Beispiel invasive Neophyten, werden sie dann sagen, ah, guck mal, typisch Ausländer, war,
ja,
hier Killer, alle von Tut und Blasen, Killer, alle, war. und ja, deswegen, also, ich weiß nicht, ich verstehe immer diese Entmenschlichung der Menschen nicht, weil ich raff's nicht, es will nicht in meinen Kopf rein, so,
ja,
wie man so sein kann.
Ich habe auch große, also ich habe, ich habe keine Verständnisschwierigkeiten. Mhm. Es ist meiner Meinung nach bei Menschen wie Alice Weidel oder bei Donald Trump, ja, es ist ein Tool, was, mhm, sie erkannt haben. Also, oh,
eine Prachtlibelle, oh mein Gott. Hallöchen.
Sehr, oh, schön.
Ist die hübsch.
Ja.
Wild.
Kommen wir gleich in können Libellen beißen?
Nein.
Warum denken Menschen, dass Libellen beißen können?
Weil ich weiß nicht, wer denkt, Libellen beißen, der denkt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Ich weiß es nicht. Das ist irgendeine Geschichte, die uns irgendwer mal erzählt hat.
Besonders wenn es so Richtung Herbst geht und die letzten Libellen noch da sind, die sind dann immer ein bisschen müder durch die Temperatur auch. Ja. Und dann kann man die fangen. Dann kann man die sich auf den Finger setzen und angucken. Und ich habe jedes Mal, jeden Spätsommer Angst, dass sie mich doch beißt.
Ja, so. Sie sind, essen zwar Fleisch, also muss man auch dazu sagen, aber die sind Jagdinsekten. Also die gehen nicht an Aas oder an Menschen ran oder so und reißen sich da ein Stück raus.
Das machen Hornissen, die essen gerne mal. Was ich immer faszinierend finde, wenn Hornissen so ein Stück Wurst essen.
Ja.
Wenn die so auf dem Teller landen und die einfach so ein Stück Mortadella wegnehmen. Ja. So ist einfach so, okay, krass.
Die nehmen alles mit, ja, klar. Die freuen
sich. Jetzt waren wir ganz ernst, gerade bei Alice Weidel und bei Populismus. Genau, das Tool. Dass sie das also ich glaube, dass das eben solche Politiker und Politikerinnen das als Tool verstehen, weil viele Menschen sich fürchten.
Ja.
Leider. So, und es ist einfach, dieser Furcht, sich nicht zu stellen.
Ja.
Und zu sagen, mal gucken, wie so ein Mensch aus Senegal ist oder wie so ein Mensch aus Syrien ist. So, ich rede mal mit dem.
Vor allem, du warst da schon so an so vielen Orten.
Ja, ich habe tatsächlich diese Angst nicht mehr. Deswegen habe ich das auch verstanden, dass es so, es gibt keinen Grund.
Ja.
So, dann wird eben, dann werden Gründe geschaffen. Dann werden Gründe geschaffen, wie zum Beispiel, nehmen wir die Anopheles-Mücke. Das war ein schönes Bild, was du gemacht hast. Also du hast recht, die Anopheles-Mücke hier hat hier nichts zu suchen. Mhm. Aber vielleicht war sie ja sogar schon mal hier, hat hier schon mal gelebt, hat auch damals Malaria übertragen. Wir sollten das nicht machen, das ist so nazimäßig mit irgendwelchen Krankheiten Menschen vergleichen. Wir lassen das, das streichen wir wieder. Was ich sagen wollte ist, ich will jetzt immer wieder bei den Insekten bleiben. Nee, wir beide fürchten uns nicht vor Insekten. Weil wir sie kennen.
Ja, richtig.
Weil wir
absolut. Ja, stimmt.
Wir setzen uns damit auseinander, wir spielen mit ihnen, wir unterhalten uns, wir lesen was dazu, wir beschäftigen uns damit und stellen fest, wie wichtig jedes einzelne Insekt ist. Egal, wie hübsch oder hässlich es ist, egal, wie nervig es ist, egal, wie besonders es ist.
Ja.
Und genauso funktionieren auch wir Mitmenschen. Also es gibt nicht den schlechten Syrer.
Nein.
So, es gibt nicht den Iraker. Den Palästinenser, den Israeli, den Polen, den Russen, das gibt es nicht als das Schlechte. Und das machen die ja eben, das benutzen die als natürlich, Tool. Und wenn sie, wenn ihnen auffällt, ach scheiße, jetzt sind die wieder gut, dann nehmen wir den Islam. Ach scheiße, den Islam interessiert auch keiner, nehmen wir jetzt mal Trans. Ja. Also die suchen sich immer irgendwas, was schwer zu verstehen ist und verkaufen damit eine Angst.
Ja. Das ist halt sowieso so, dass die Angst, ich habe am Finanzmarkt immer gelernt, Angst lähmt einen und Angst sorgt dafür, dass man dumme Entscheidungen fällt. Und deswegen... Ich kann die Angst sehr nachempfinden, denn es passiert viel in der Welt. Ja? Und gerade wenn du auf einem Dorf lebst, abgeschnitten von medizinischer Versorgung und bla bla bla, da kann schon das Gefühl der Vernachlässigung auftreten. Und diese Leute tun mir leid. Und ich weiß auch nicht, wie man die wieder zurückholt, sage ich mal. Zumindest mal auf einem demokratischen Boden. Das macht mir auch Sorge, ehrlich gesagt.
Ja.
Das macht mir wirklich Sorge.
Und vielleicht sollten wir den Menschen... da denke ich tatsächlich so wie so eine Therapie. Weißt du, so wenn du Angst vor Spinnen hast, nimm mal einen Weberknecht in die Hand.
Ja,
so, eigentlich soll man es nicht machen, man soll die nicht, nur gucken, nicht anfassen, aber nimm ihn in die Hand und wenn du spürst, wenn der mit seinen zarten Füßchen, der heißt glaube ich Opa Langbein auch in bestimmten Regionen, versucht sich aus deiner Hand zu befreien, meistens verliert er dann auch ein Bein dabei, muss man das die Wahrheit.
Das lassen sie glaube ich sogar mit Absicht fallen.
Lassen sie einfach fallen, und es zuckt ja dann auch so ein bisschen und du stellst aber fest, dass es wie so ein Windhauch ist, wie so ein spätsommerlicher Windhauch in deiner Hand als Tier. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss.
Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich habe hier so viele Giftpflanzen und bei Giftpflanzen rasten manche auch komplett aus.
Lass mal da hingehen.
Gerne.
Lass mal zu den Giftpflanzen gehen.
Also warte mal, ich habe hier was verloren.
Wie gesagt, nochmal anfangen zu beim Riesenbärenklau. Leute, wenn ihr den seht, wenn ihr so eine riesige Schafsgarbe-artige Pflanze seht im Wald.
Ja, stimmt, Schafgarbe kommt ganz gut hin.
Oder wenn ihr sie, diese wachsen gerne an so Flussufern, so wo es ein bisschen feuchter ist. Wenn ihr die seht, geht weg.
So, das ist einfach Abstand.
Haltet Abstand. So, wo, das weiß ich nicht, was es ist. Wo gucken wir gerade drauf?
Das ist Zypressen-Wolfsmilch.
Mhm.
Eine Wolfsmilchart. Und alle Wolfsmilcharten enthalten diesen weißen Milchsaft. Ne? Und dieser weiße Milchsaft ist phototoxisch. Also wenn er auf die Haut kommt, löst er genau solche Verbrennungen aus wie bei dir.
Ja.
Der ist tatsächlich relativ hochgiftig, also sollte man jetzt nicht als Creme benutzen, weil sonst
es ist also jetzt das ist sozusagen, du kriegst dann diese Blasen, die sich mit Wasser füllen.
Ja, das kann auch zu Geschwülsten führen und so weiter und so fort. Also es kann relativ böse werden. Aber
ist das bei uns oder ist das eingewandert?
Das ist hier eine. Also ich habe das auch nur, weil es gibt einen extrem geilen Schmetterling, der diese Pflanze frisst, dann die Giftstoffe aus der Milch in seine Haut anlagert und so extrem kreischbunt ist, schwarz-rot gestreift mit gelben Punkten, also total wildes Ding, ja. Und deswegen habe ich die hier, ja, und dann noch einige andere. Und es ist auch eine super Frühblüherpflanze, also das ist hier ein gelbes Blütenmeer dann, und die Pflanze sieht man fast nicht mehr.
Ja.
Und da ist auch alles rappelpappelvoll mit in allen möglichen Viechern, also super schön, super geil. Hier sieht man auch ein Schadbild, weil es gibt auch einen Schmetterling, der sich im Wurzelstock der Zypressenwolfsmilch ganz wohl fühlt. Und das könnte hier so ein Schadbild davon sein. Vielleicht habe ich Glück und finde hier irgendwann mal...
Wo kriegt man denn so eine Pflanzen her? Hast du die aus dem Wald die geholt oder die kriegt man die nicht im Baumarkt? Die kriegst du ja nicht mehr Hellwig oder so, ne?
Die kriegst du leider nicht im Baumarkt. Baumärkte sind ja nochmal eine ganz andere Thematik. Da findest du alles aus allen Ecken der Welt, aber mitteleuropäische Wildpflanzen zu finden, ist dort eine Kunst an sich. Die habe ich mir online bestellt, ehrlich gesagt. So ein so kleiner Tuff kam an, also das hat so als angefangen quasi.
So eine Hand.
Und, genau, ja. So eine gute Handvoll. Und jetzt zwei, drei Jahre später ist das so ein... Ist auch ein Wurzelkriechpionier, also die Verbreitungsidee der Pflanze ist eigentlich, sich unterirdisch immer weiter zu verbreiten und ist dadurch in der Viehwirtschaft nicht gern gesehen, weil wenn man jetzt Heu herstellen würde und das dann trocknen würde, dann kann das zu Vergiftungserscheinungen auch bei Nutzvieh führen.
Ein Wurzelkriechpionier.
Genau.
Topwort.
Das ist ein Topwort.
Topwort, finde ich auch. Im Übrigen, meine Lieblingspflanze, ich habe das nicht nachgefragt, aber schön, dass ich dir einfach erzähle, ist Schießt tatsächlich die Birke.
Oh.
Ich finde, die Birke ist die schönste. Ja. Ich habe einen Balkon und darauf stehen einfach Birken.
Mehr nicht. Wie geil,
ich habe mir tatsächlich so ein bisschen wie du auf diesem Balkon so viel wie möglich heimische. Ja. So ein Wald will ich mir nachbauen. Da stehen Birken, da steht Nussbaum oder irgendwie eine Himbeere. Ich habe mal eine Himbeere gegessen, die ist runtergefallen in eine der Ritzen.
Ja.
Da wächst jetzt einfach aus dieser Ritze eine Himbeere.
Geil,
so,
nice.
Und Brombeeren, also nichts Exotisches.
Habe ich auch alles hier.
So, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich hätten wir beide den falschen Abzweig genommen, hätten wir wahrscheinlich auch so völkische Siedler werden können, irgendwelchen Rechtsextremen
Organisationen. Ja, wirklich.
Es ist irgendwie schön. Ich mag meinen Brandenburg, ich mag dieses Brandenburg-Gefühl.
Ja,
so,
ja,
einfach das so schmucklos, aber tödlich.
Schmucklos, aber tödlich.
Ja.
Aber ich finde die, ehrlich gesagt, also wunderhübsch irgendwie, auf ihre ganz eigene Art. Und der Falter, du kannst dir nicht vorstellen, wie geil dieser Falter aussieht. Also wie geil dieser Raupe aussieht, ja. Die ist auch relativ groß, also so ein Proper, ja. Also richtig,
zeig es dir. Es ist jetzt, glaube ich, auch Lindenschwärmerzeit ist wieder. Ich habe gestern die ersten Raupen, die haben dieses Horn ja immer hinten dran. Ja. Lindenschwärmer oder Birkenschwärmer sind das,
Auch eine schöne Raupe, auch wunderschön.
Was wollen wir denn, ganz wichtig, ich war mit einer Kollegin vor kurzem an der niederländischen Ostsee und da war ein, wie heißt der, Bären, ist auch ein Falter, Bären.
Es gibt russischer Bär,
Bärenspanner?
Doch, ich glaube Bärenspanner.
Und die Raupe ist eine von diesen haarigen.
Ja, knuffig.
Und da sagte dann die Kollegin, ach, die will ich anfassen. Und da sagte ich, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir können jetzt den Menschen sagen, die es nicht wissen. Und ich war überrascht, dass es Menschen gibt, die es nicht wissen. Ja. Haarige Raupen kann man grundsätzlich liegen lassen.
Ja.
Das sind so Nesselhaare,
genau,
das juckt.
Genau, die haben Brennhaare, die haben manchmal Allergien hervorrufende Haare und so. Das kann manchmal zu unschönen Nebenerscheinungen führen.
Also, was puschelig, was aussieht, als müsste man es in den Arm nehmen und streicheln, lieber liegen lassen.
Mich hat es auch schon mal erwischt. Also, ich habe verliebt, ich glaube auch, das ist dieser Bär, aber ich komme gerade nicht drauf.
Genau, der ist so relativ groß, braun, und
groß,
hat unten so ein bisschen rötliche Farbe.
Genau, Den hatte ich auch schon mal auf dem Finger.
Und hat gejuckt?
Nö, hat ganz gut. Nö, nicht, dass ich mich erinnere. Aber ich hänge ja auch mit, also irgendwie scheine ich ein bisschen unempfindlich zu sein, was sowas angeht. Weil mir haben so viele bei meinem Tuya-Wheel geschrieben, was mir einfällt, weil wenn sie das machen würden, da verbrennen sie einfach und kriegen Hautausschlag und so. Die Tuya ist ja relativ allergen und Hautausschlag, Verbrennung.
Ist nicht die Tuya irgendwie beliebteste langweilige Pflanze Nummer 2 in deutschen Gärten?
Die steht hier überall, also wenn man sich so umschaut, steht die überall. Die auch bekannt als Lebensbaum, was irgendwie paradox ist, weil es absolut alles andere als lebensförderlich ist, dieses Drecksding.
Also wir sehen sie gerade, wir gucken ja da, glaube ich, gerade
genau,
drauf.
Genau, die sehen sie gerade.
Das ist auch, ich glaube, das ist die, ist eine Verschwörungstheorie, die ich jetzt äußere.
Okay.
Das ist von der Pflanzenindustrie ein erfundener Baum,
Der
auch gerne gekauft wird und einfach immer wieder eingeht. Immer wieder wird er innen drin so gelb und so
wächst er nicht nach und dann. Ja, ich weiß nicht, was da für Interessen, aber gut, ich habe mich mal mit Humboldt-Leuten, also von der Humboldt-Uni unterhalten und die haben mir ein bisschen die Geschichte erzählt, wie unsere ganzen Zierpflanzen überhaupt zu uns kamen und wer dafür verantwortlich ist und so, und ich möchte jetzt keine Namen nennen, denn ich habe Angst vor Anwälten, aber es war tatsächlich der Kunde, der entschieden hat, welche Pflanzen kommen. Und wenn der Kunde nur Tuyas kauft, so, warum sollte ich dann heimische Stauden anbieten, wenn wir keinen Markt haben, sag ich mal, weißt du? Leider, ja. Leider, es kam so, wie es kam.
Warum nie Biologie studiert? Warum nie irgendwie gesagt, ich werde jetzt irgendwie, ich suche mir da so eine Pflanze raus, schreibe da meine Diss drüber und werde der Profi, der... Was, wo hast du hingezeigt?
Ich habe gerade ein Ochsenauge gesehen, da hinten okay. flattert es rum.
Ja, ich sehe
relativ groß, großes Ochsenauge, relativ großer Falter. Mensch, heute ist ein schöner Tag.
Ich finde es auch ganz toll.
Schöner also, Faltertag.
Ja. Also warum nie in die Wissenschaft gegangen? Zu trocken?
Ja, ich habe es mal versucht. Also ich habe auch zwei Studiengänge angefangen. Aber das war mir zu trocken. Und ich wollte was machen, was packen, irgendwie was erleben, sage ich mal. Mhm. Und mich, gerade bei Wissenschaft, hast du auch viel Bürokratie. Ja? Also extrem viel Bürokratie. Ja. Ja? 5% ist Forschung, 95% ist Bürokratie. Und das hat mich gestört irgendwie. Ja, ich wollte immer so.
Was? Hast du Biologie dann angefangen?
Nee, ich habe einmal gartenbauliche Phytotechnologie studiert.
Also gartenbaulich verstehe ich diesen Teil.
Ja. Phytotechnologie ist Pflanzentechnologie einfach.
Okay.
Und das beschreibt einfach nur, du hast ja gerade in den Niederlanden, ist ja ein sehr agrarwirtschaftlich geprägtes Land, da hast du ja Gewächshäuser, wo Pflanzen stehen, aber nicht mehr in Erde stehen. Das wäre ja viel zu unwirtschaftlich, sondern in Glaswolle und mit Nährstofflösung beträufelt werden.
E-Kit.
Und ich habe, also das habe ich angefangen zu studieren, so ich glaube ein oder zwei Semester. Und genau, dann stand ich genauso auch im Gewächshaus und dachte mir, E-Kit.
Ich möchte keine Erdbeeren essen, die aus Glaswolle wachsen. Das könnte ein gutes Rap-Album sein. Du warst ja aus Glaswolle gewachsen.
Aus Glaswolle gewachsen. Zack, notiert.
Genau, und dann hast du da festgestellt, das ist auch zu technisch und zu eben auch bürokratisch, und du bist dann wieder zurück in die Natur.
Und ich meine, man merkt es mir an, ich bin eher so der Lapsi-Fapsi-Boy, der gerne mal, naja, ein bisschen Larifari und, ne?
Ja.
Und außer am Finanzmarkt. ja,
und bei CSGO-Kisten?
Und bei CSGO-Kisten, ja, richtig. Und deswegen war mir Wissenschaft immer nicht, also war mir, ich liebe sie, ja, und ich finde es geil, wenn Leute das tun.
Ja.
Ist auch wahnsinnig wichtig so, das sind, ne, Wissenschaft ist das, was Wissenschaft, und das ist wahnsinnig wichtig. Denn ohne die wäre das alles ja überhaupt nicht möglich, unsere ganze Technosphäre um uns rum. Und ich bin nichtsdestotrotz immer noch froh darum, um diese Technosphäre, ehrlich gesagt. Denn sonst hätte das so Geschichten wie mich gar nicht gegeben, ja. Und auch ganz viele andere.
Es gibt, jede Öffentlichkeit hat auch immer Kritiker. Gibt es Menschen, die sagen, was du machst, ist scheiße, ja, du nervst, hau ab?
Ja, na klar.
Was finden sie scheiße an dem, was du tust? Weil ich hätte jetzt Schwierigkeiten zu sagen, alles was, also da sind Dinge, also ich habe gerade überlegt, was könnte eine kritische Frage sein, die ich dir stelle. Da hinten, vorhin habe ich mal über Finanzmärkte so ein bisschen kritische Fragen gestellt. Ja. Aber so, was kann man denn scheiße finden, wenn jemand die Artenvielfalt propagiert?
Ja, also es gibt sowohl von links als auch von rechts immer Kommentare, wie zum Beispiel aus dem linken Rand kommen dann Kommentare wie, du sag mal, also invasiver Neophyt, das ist ein Begriff, der stammt von den Nazis, du bist so ein NS-Soldat und geh dich mal löschen, sowas zum Beispiel. Und von rechts kommt dann wiederum so, ey, Vielfalt so, das ist, geht mir voll auf den Sack, du mit deiner linksradikalen Queer-Scheiße hier, verpiss dich mal. Ja.
Ja.
Also es sind nur 0,001%. So.
Aber ich finde es interessant, dass selbst das, was du tust, missbraucht werden kann für einen Kulturkampf.
Ja.
Dass auch da gilt es, sich zu entscheiden, schon, was ist richtig oder falsch. Dabei gibt es ja eigentlich bei Artenvielfalt und Umweltschutz gibt es kein richtig falsch. Nein. Da gibt es nur, bitte machen.
Ist so. Ja, ist halt so. Ja, finde ich auch erstaunlich, ehrlich gesagt. Aber dafür habe ich auch nichts weiter als ein kleines Lächeln übrig. So. Also es trifft mich nicht im Ansatz in der Seele irgendwo.
Ich habe mal eine Reportage gemacht über Nashörner und deren Nashörner. Und ein Mensch, der sich darum kümmert, dass diese Viecher nicht aussterben, sagte zu mir, der einzige Grund, warum es noch Nashörner gibt, ist, weil man mit ihren Nashörnern Geld verdienen kann. So, sonst wären sie schon längst ausgestorben. Ja. Meinst du, wir können die Menschheit verführen, die Umwelt zu schützen, wenn wir ihnen erklären, damit kannst du überleben? Damit kannst du Geld verdienen, wenn du diese Umwelt schützt. Ja. Und sie ist auch nicht nur esoterisch und spirituell gut für uns, sondern sie ist eben auch die Grundlage unserer Existenz.
Es gibt da ja immer wieder ein geiles Beispiel, was mir so in den Kopf gebrannt hat. Und zwar ist das die, in China wurde mal versucht, Spatzen auszurotten, weil die so viel Körner fressen. Und gesagt, getan, dann haben die Chinesen die ganze Zeit Spatzen in der Luft gehalten mit Geräuschen und so weiter, bis sie tot vom Himmel gefallen sind. Dann war der Spatz so gut wie, der Haussperling so gut wie ausgerottet. Und im nächsten Jahr sorgt es denn dafür, dass eine Insektenplage vom Oberfeinsten extrem viel Agrarflächen platt gefressen hat und eine fette, fette Hungersnot verursacht hat. Eine der schlimmsten Hungersnöte, die die Welt je gesehen hat. Und das ist für mich immer so ein exemplarisches Beispiel dafür, was passiert, wenn wir die Natur nicht schützen. Ja, und was passiert, wenn wir uns so aktiv einmischen und uns denken. Oder auch ein anderes Beispiel ist die Agerkröte in Australien, die eingeführt wurde, um auf dem Feld Schädlinge wegzufressen, die sich dann aber absolut kein Furz um diese Schädlinge gekümmert hat, sondern lieber die dort vorkommenden Lebewesen frisst. Und vor allem ist sie auch hochgiftig. Also selbst wenn die von Schlangen gefressen werden, verenden die dann daran auch irgendwann. Yeah. Und so weiter und so fort. Also der Mensch schafft das schon immer ganz gut, total zu versagen.
Ja.
Mit solchen Eingriffen.
Es ist ja, was ich mich ja auch immer frage, ist so, Leute, dieses, wie oft müssen wir es sagen, dieses Bienensterben zum Beispiel. Ja. Da hilft jetzt auch nicht irgendwie bei Edeka so eine, an der Kasse umsonst mitzubekommen, so eine Bienenwiesen-Bombe.
Ach Gott, allein das ist ja schon, da blutet mein Botanikerherz, denn das ist meistens irgendeine zusammengekippte Müllrotze. Und ich muss es leider so direkt sagen, weil häufig hast du da irgendeinen Trash drin, der überhaupt null, also für maximal für die Honigbiene.
Ja.
Aber beim Bienensterben geht es ja auch eigentlich nicht um die Honigbiene. Die Honigbiene ist ein Nutztier wie Kühe, Schweine und so weiter. Die wird nicht aussterben. Ja, da hat der Mensch seine schützende Hand drüber. Viel wichtiger sind die Wildbienen, ja, die wilden Schwestern, die eine viel bessere Bestäubungsleistung geben, die bei viel niedrigeren Temperaturen fliegen können zum Beispiel, wie die einige Hummelarten, die ja einfach nur viel geiler sind, ehrlich gesagt.
Darüber haben wir ja auch am Anfang gesprochen. Das finde ich ja das Faszinierendste ist, dass wirklich jede Biene hat ihre Blume.
Ja.
So, und
ja,
jede Biene muss geschützt werden und nicht nur die Honigbiene. Nee. Wie gesagt, wie du ja richtigerweise sagst, es wäre so, als würde man sagen, lass mal bitte irgendwie die Kuh schützen.
Ja, richtig. So. Ja, wirklich. Ja. Ja, richtig.
Aber warum, glaubst du, verstehen Menschen das nicht? Also warum verstehen wir das nicht? Selbst ich habe große Schwierigkeiten zu realisieren, dass wir da vor einem Problem stehen. Weil wir merken es ja noch nicht. Oder merken wir es eigentlich schon und ignorieren es?
Das ist wie beim Klimawandel. Ich sage leider, weil das Traurige ist, jeder weiß, der Klimawandel ist echt gefährlich. Und es hat aber immer noch diesen Anschein nach, also ja, da müssen wir uns ja in 10 Jahren drum kümmern, in 50 Jahren, dann die nach mir kommen, nach mir die Sintflut, interessiert mich nicht. Und auch beim Artensterben ist es so, das findet ja jetzt schon gerade statt. Also es ist direkt vor der Haustür, es ist massiv sogar, ja, also 75% der Flugmasse ist verloren gegangen jetzt schon. 50% aller Vögel stehen auf der roten Liste. Auch dort ist die Flugmasse extrem zurückgegangen, teilweise wie beim Kiebitz um 95%. Und ich weiß nicht, wann, also der Mensch reagiert ja meistens eher nur, wenn es Katastrophen gibt, ja, und wenn die Kacke total am Dampfen ist. Und das Problem ist aber, wenn uns gerade im Ökosystem, ja, solche Katastrophen passieren, dann ist es meistens schon zu spät.
Ja. Ja.
Und das ist halt leider ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Und ich sehe das nicht ein, zu warten, bis dann irgendwann mal doch eine fette Heuschreckenplage über Deutschland rüber grassiert, weil wir die Vögel so dezimiert haben, dass es keine Vögel mehr gibt, die Heuschrecken fressen.
Ja, köstlich im Übrigen, aber auch Heuschrecken.
Wie bitte?
Köstlich.
Ich habe
gerade in Nigeria, habe ich gerade wirklich so richtig, so, die haben in Nigeria, ist es also aufgrund, in, also besonders in der Nordnigeria, nahe der Sahara, gibt es einfach so viele Heuschrecken, dass es Teil der Küche geworden ist.
Ja.
Und ist crunchy.
Ja.
Und es ist, man muss schon beim ersten Mal, man wirkt ein bisschen.
Ja.
Also man hat so, das passiert.
Ja.
Aber dann stellt man fest, aber eigentlich ganz gut.
Ja.
Weil sie ist halt schon auch noch weich. Und
ja.
Da ist,
ach so, echt, ja.
Da ist
ja
so, das also sie ist so kross, aber innen drin ist schon noch innen drin. Da ist halt innen drin, ist es halt noch so. Und dann denkst du aber so, okay, ich esse halt auch Shrimps. Und die sind ja auch weich innen drin.
Ja, man darf nicht vergessen, also Tiere essen ist ja sowieso ein eigenes Thema für sich. Und dann kann man auch, also wenn man Tiere isst, kann man auch getrost Heuschrecken essen.
Finde ich auch.
Weil,
Abschließend,
ja.
Wie weit entfernt bist du von deinem Plan, mehrere hundert Hektar Land zu kaufen, um sie zu renaturieren um sie der Natur wieder zuzuführen, so wie hier wahrscheinlich dann?
Ja, noch lange, leider. Also ich würde das so gerne im nächsten Jahr schon angehen, das Thema. Aber
was kostet denn sowas? Also wie viel Geld braucht man denn für sowas?
Naja, also ich habe mal nachgeguckt, die Agrarfläche in Brandenburg liegt bei ungefähr... Also für über 100 Hektar werde ich bestimmt 1 Million Euro auf den Tisch legen müssen.
Ah, okay, krass, ja.
Und ich würde es ja gerne noch größer aufziehen. Und somit ist das schon ein Projekt.
Willst du dann so eine Art Karls-Erdbeerhof für Natur machen daraus?
Ja,
also das kommt einfach her, geht da mal rein?
Wobei, kommt her, wird nicht passieren, höchstwahrscheinlich. Also ich werde das dann ein bisschen teilen, ja, sodass man auch einen Schaugarten hat, ja. Ich meine ein paar natürlich. Aber das Problem ist leider, und das widerspricht sich so ein bisschen, umso mehr, also der Mensch ist der schädlichste Faktor in diesem Ökosystem. Ja. Ja. Auch bei Gewässern zum Beispiel. Ja. Gewässer, mitteleuropäische Gewässer können kristallklar sein, also 40 Meter Sichtweite. Problem ist bloß, wenn das zum Beispiel im Badestrahl, also zum Baden verwendet wird, dann wühlen die Leute auf, dann wir schwitzen ja auch Harn aus, also Harnsäure, was eine Stickstoffverbindung ist, heißt wir düngen schon mit unserem Schweiß, geschweige denn die Leute, die überhaupt reinpinkeln und ja. so weiter und so fort. Dann wird von Agrarflächen noch
nicht
ein bisschen...
Nicht in See pinkeln?
Nee. Ah. Also aus ökologischer Sicht.
Aus menschlicher Sicht ja, aus ökologischer Sicht nein.
Aus menschlicher Sicht macht, was er wollt. Ich mach's ja, aber ich mach's nicht, weil ich genau weiß, dass da so viel Stickstoff halt reingespült wird in diese...
Okay,
in
krass.
In diesen See, dass es ein Belastungsfaktor ist. Und da ist dort eine Algenblüte, die der See nicht abbauen kann und dann ja, ist alles tot, leider.
Ich finde das sehr schön, das Gespräch. Oder ich fand es sehr schön.
Ich fand es sehr chaotisch, aber schön.
Ich passe da mittlerweile drauf auf, dass ja. es nicht mehr so, aber ich wollte das, weil ich fand es schön, wie wir da ja, manchmal okay, so Exkursionen gut, genommen okay. haben.
Wenn es dir gefallen
hat. Ich fand es, das klingt, als wenn du es ganz schrecklich fandest.
Ich fand es total ätzend. Ja.
Ah, sehr schön. vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, ernste Gespräche bei schönem Wetter.
Ja.
Schönes Wetter ist und wir haben ernst geredet und nicht nur Quatsch. Ich hoffe, dass du einigen Hörerinnen und Hörern die Angst vor den Insekten genommen hast, dass wir einigen Hörerinnen und Hörern die Angst vor dem Fremden nehmen konnten. Und es ist zu spät, aber wir können noch was machen. Das nehme ich aus diesem Gespräch raus.
Ja, gutes Learning. Ja. Bin ich dabei, unterschreibe ich.
Vielen Dank.